Von groben Behandlungsfehlern vor und während einer Geburt hört man ja immer wieder. Oft streiten sich Eltern und Klinik vor Gericht, ob alles gemacht wurde, was dem medizinischen Standard entspricht, oder ob es Fehler gab und ob diese Fehler für die Schädigung, für die Schwerbehinderung des Kindes verantwortlich sind. Der Fall von Christian Blum ist nicht vor Gericht gegangen. Für die Gutachter war es eindeutig, dass ein Behandlungsfehler bei seiner Geburt vorgelegen hatte. Und die Versicherung der Klinik hat ohne Klage die Regulierung übernommen. Doch die Deckungssumme reicht auf Dauer nicht aus, damit der inzwischen 22-Jährige sein Leben leben kann. Johannes von Kreiz hat Christian und seine Eltern getroffen.
Ein Schulabschluss und eine Ausbildung sind hilfreich, wenn junge Menschen sich von den Eltern abnabeln und von zu Hause ausziehen. Christian hat beides, plus Sympathien, Kraft, Humor und Charme. Das Fortkommen des großgewachsenen jungen Mannes mit modischer Sidecut-Frisur wird aber, wie schon immer, von einem alles entscheidenden Fehler, der im Kreissaal gemacht wurde, gebremst.
Seit Anfang März 2017 bin ich in einer Förderstätte im Hollerhaus in Ingolstadt und ich bin auch im Wohnheim Wolfgang Adler Haus in Ingolstadt. Dort gefällt es mir gut. Mir ist es auch sehr wichtig, von den Eltern losgelassen zu werden.
Weil während seiner Geburt offensichtliche Anzeichen einer Unterversorgung ignoriert wurden, wird Christian bei aller Tatkraft und Lebensfreude nie in der Lage sein, sich selbst zu versorgen, ein selbstständiges Leben zu führen oder auch nur ein einziges vollständiges Wort auszusprechen.
An dem Tag im Krankenhaus, keiner hat sich wirklich gekümmert, die waren alle am Feiern. Die kamen sogar rein, die Hebammen, und haben Tellerchen mit beigehabt und gegessen, ne?
Christians Mutter Susanne kann nur spekulieren, wie viel die Nachlässigkeit während Christians Geburt mit der Feier im Krankenhaus zu tun hat. Im späteren medizinischen Gutachten heißt es aber zur Überwachung von Christians Herztönen mittels CTG-Gerät:
Als Geburtshelfer und Gutachter fragt man sich, wozu ein CTG überhaupt angelegt wird, wenn man auf derart massive und über Stunden anhaltende Veränderungen nicht reagiert.
Als am späten Abend endlich reagiert wird, erlebt Christians Vater Martin ein Chaos.
Dann kam eine andere Hebamme und die hat gesagt, was ist denn hier los? Seht ihr denn nicht hier bei den Messgeräten? Dann hat es geheißen, Kaiserschnitt muss her, dann hat es geheißen, das geht nicht, der OP ist nicht hergerichtet. Dann ist die Saugglocke aus der Hand gefallen, dann ist die Zange verloren worden. Das war richtig, richtig schlimm.
Und Christian kam tot zur Welt.
Christian kann wiederbelebt werden. Im Gutachten steht:
Der Zustand des Neugeborenen konnte nach dem katastrophalen CTG nicht überraschen. Es ist zweifellos ganz kurz vor dem intrauterinen Absterben entwickelt worden.
Dass ein Behandlungsfehler vorliegt, ist für die Gutachter eindeutig. Die Versicherung der Klinik übernimmt die Regulierung zunächst problemlos. Aus einer Versicherungspolice mit der in den 90er Jahren noch üblichen Deckungssumme von 2 Millionen Mark. Bezahlt wird Schmerzensgeld, Rente und Mehraufwandskosten. Auf eine Klage sollte verzichtet werden.
Folgedessen haben wir alle gemeinsam am Tisch gesessen mit der Versicherung und sind im Prinzip bekniet worden, nicht zu klagen.
Ja, dass wir außergerichtlich das einigen. Es wurde uns auch gesagt, dass wir auch schlechte Chancen haben, dass irgendein Gutachter kommt und sagt, nee, das liegt kein Behandlungsfehler vor, Sie kriegen sowieso nichts.
Rund 20 Jahre später beträgt sein monatlicher Finanzbedarf mittlerweile rund 13.000 Euro. Gegen Ende des Jahres 2016 bleiben die Zahlungen der Versicherung aber aus. Die Versicherung schreibt an den Anwalt von Christian:
Laut unserer Deckungssummenberechnung betrug die restliche Deckungssumme unter Berücksichtigung der Zinsen noch 183.795 Euro und 59 Cent für ihren Mandanten.
Zum Glück für Christian hatte die Klinik noch eine Anschlussversicherung abgeschlossen. Aus dieser stehen noch einmal knapp über 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Das klingt nach viel Geld. Bei dem derzeitigen Finanzbedarf des jungen Mannes reicht das aber ungefähr für 10 Jahre. Wird Christian mit 32 zum Sozialfall? Wie schnell das geht, konnte die Familie durch den mehr als einjährigen Zahlungsstopp der Versicherung vorfühlen. Von der letzten Überweisung bis Mai dieses Jahres haben Christians Eltern mehr als 160.000 Euro ausgelegt. Die Familie hat keine unbegrenzten Mittel und nach 22 Jahren so auf den laufenden Kosten sitzen gelassen zu werden, erzeugt enorme Wut.
Und wie die Wut aufkommt, weil man absolut hilflos gemacht wird. Und wenn das jetzt nicht relativ gut gehen würde, wird das Ganze nicht funktionieren. Wir würden zum Bezirk Oberbayern gehen, würden Christian anmelden als Sozialhilfeempfänger. Wir müssten sämtliche Bücher öffnen, wo wirklich draußen vorgeht, was verdient wer, was hat Christian, was er von seinen Onkels geschenkt bekommen hat, müsste er abliefern, weil er nichts besitzen darf, außer geringe Beträge. Nur das sehe ich nicht ein, denn Christian ist geschädigt worden und der soll Schadenersatz haben.
Mittlerweile hat die Versicherung die ausstehenden Beträge endlich überwiesen. Zu einem Interview war dort niemand bereit. In einem Telefongespräch bedauerte die Pressesprecherin den Zahlungsverzug ausdrücklich. Ursache seien Gespräche mit der Anschlussversicherung gewesen, wie die Übergabe der Verpflichtungen gegenüber Christian geregelt werden sollte. Christians Eltern macht das wenig Mut. Die Pünktlichkeit der bisher zuständigen Versicherung hat sie in Existenzängste gestürzt. Und mit der neuen befürchten sie, dass neben allen anderen Schwierigkeiten auch der Kampf um die bisher genehmigten Ansprüche von vorne losgehen könnte.
Das sind so zwei Herzen, die bei mir in der Brust pochen. Wenn eine Klage zu vermeiden ist, dann ist das in Ordnung. Aber dazu brauchen wir eine Einigung.
Ja, der Fall Christian Blum. Es bleiben Fragen, die wir an Roland Uphoff richten können, Fachanwalt für Medizinrecht, live zugeschaltet aus Bonn. Grüß Gott, Herr Uphoff.
Guten Morgen nach München.
Gerade haben wir von Christians Mutter gehört, wenn eine Klage zu vermeiden ist, dann ist das in Ordnung. Dabei scheint die Frage eines Behandlungsfehlers ja eindeutig vorzuliegen. Aber es liegt kein Gerichtsurteil vor. Was ist denn generell sicherer für die Zukunft der Familie? Klagen oder gütliche Einigung?
Also das ist eine wichtige und gute Frage und man hat ja aus den Stellungnahmen der beiden Eltern von Christian zu Recht erfahren, wie wichtig natürlich auch die zukünftige Absicherung von Christian ist. Und deswegen wäre es unbedingt wichtig gewesen, auch wenn diese Sache ohne einen Prozess geregelt werden sollte, dass mit der Versicherung besprochen und auch rechtsverbindlich geeinigt wird, dass gezahlt wird. Es ist so, dass bei der Frage, ob man nun klagt oder sich gütlich außergerichtlich ohne Prozess einigt, das hängt wesentlich davon ab, wie stark eben der Sachverhalt ist. So wie ich den Fall vom Christian verstanden habe, sind die Gutachten eindeutig gewesen und man hätte im Grunde hier durchaus einen Prozess überlegen können und vielleicht auch durchführen müssen, wenn klar war, und ich denke, das war klar, dass die Deckungssumme nicht ausreicht. Ich glaube, die wesentliche Frage, die man sich als Eltern zu Beginn einer solchen Auseinandersetzung stellen muss und sich entsprechend beraten sollte, wie wichtig und wie stark ist der Fall? Also hat man eine gute Chance zu gewinnen, einen Prozess zu gewinnen, dann sollte man diesen Weg gehen, weil wir haben gehört, Christian ist jetzt seit März 2017 in einer Förderstätte. Da kommen immense Kosten auf die Eltern zu und da sollte man die Klage durchaus auch überlegen und insbesondere dann, wenn eben die Gutachten so eindeutig sind.
Sie haben gerade diese Kosten angesprochen und wir haben gehört, dass die Deckungssumme der Versicherung eben nicht allzu lange reicht. Warum wird denn mit so einer niedrigen Deckungssumme kalkuliert?
Also es ist so, dass der Christian ist jetzt 22 Jahre, das sind die sogenannten Altverträge der Krankenhäuser, soll heißen, vor 22 Jahren waren diese Deckungssummen so niedrig, heute sind die Krankenhäuser deutlich höher versichert mit 5 bis zum Teil 10 Millionen Euro pro Schadensfall. Wir haben ja hier noch die Situation, dass es eine Anschlussversicherung gibt. Wichtig für den Christian wäre, nochmal ganz klar auch rechtsverbindlich zu klären, wenn die Versicherung gesagt hat, wir zahlen, dann ist damit auch das Krankenhaus sozusagen persönlich verpflichtet, sodass es also nicht zwingend abschließend auf die Deckungssumme ankommt, also was stellt die Versicherung zur Verfügung, sondern man könnte, um es mal laienhaft zu sagen, auch in das Privatvermögen des Krankenhauses vollstrecken. Und das muss rechtlich geklärt sein. Das musste damals aus meiner Sicht bei den Gesprächen mit den Eltern und dem Krankenhaus bzw. der Versicherung so vereinbart sein.
Das ist ja schon irgendwie ein bisschen verrückt, dass man sich dermaßen in diese juristische Feinarbeiten einarbeiten muss, denn wenn man hört, dass es eindeutig ein Behandlungsfehler war, dann sollte man doch mit seinem gesunden Menschenverstand meinen, dass ein Mensch jede Unterstützung bekommt, die er braucht.
Also wir haben ja gerade auch von der Mutter sehr eindringlich geschildert bekommen, was passiert, wenn solche Behandlungsfehler unterlaufen sind. Es entsteht häufig eine Mauer des Schweigens, es wird nicht mehr mit den Eltern gesprochen, die Eltern werden zu Recht wütend, sie sind im Grunde auch hilflos und nach ein, zwei Jahren, wenn das Kind größer wird, wenn klar wird, wie herausfordernd und wie schwierig natürlich so ein Alltag mit einem behinderten Kind ist, werden die Eltern natürlich auch, ja, oder sind dann so weit zu sagen, wir müssen das klären. Und ich glaube, dass der Leidensdruck in Verbindung mit diesen ganz vielen durcheinander gegebenen Informationen die Eltern natürlich auch antreibt, und die Eltern sollten so früh wie möglich sich eben entsprechend beraten lassen und auch die Dinge medizinrechtlich klären lassen.
Wie stehen eigentlich Eltern da, die im Gegensatz zu Christians Eltern nicht 160.000 Euro vorschießen können, weil die Versicherung zwischenzeitlich einfach mal nicht zahlt?
Ja, das ist eine Katastrophe, und da muss man auch dazu sagen, dass viele Haftpflichtversicherer, ich kann das jetzt nach 26 Jahren so sagen, viele Haftpflichtversicherer, ich sage es mal ganz drastisch, spekulieren ja auch darauf, dass diese schwer mehrfach behinderten Kinder versterben. Und natürlich wollen auch viele Versicherer die Eltern in die Knie zwingen, weil wenn sie dieses Geld nicht haben, so hat es der Vater ja auch vom Christian berichtet, müssen sie zum Bezirk oder zum Landschaftsverband, sprich zum überörtlichen Träger der Sozialhilfe, und das sind ganz bittere Wege. Und das ist letztendlich für den Alltag oder für die alltägliche Bewältigung einer solchen Familie natürlich ganz furchtbar. Also konkret bedeutet das, sie müssen dann bei solchen Zeiten zur Sozialhilfe gehen.
Soweit fürs Erste der Fachanwalt für Medizinrecht Roland Uphoff aus Bonn, live zugeschaltet hier im Notizbuch auf Bayern 2. Und der Kampf ums Geld wird uns gleich weiter beschäftigen, wenn unser Reporter ein weiteres Mal von Christian und seinen Eltern berichtet.
Christian ist geschädigt worden und der soll Schadenersatz haben. Er soll ein Leben bekommen, wie es jeder andere auch hat, also in Anführungsstrichen.
Sagt der Vater von Christian, 22 Jahre alt, wegen eines Behandlungsfehlers bei der Geburt körperlich schwer behindert. Christian kann nicht sprechen oder alleine essen. Die Haftpflichtversicherung der Klinik leistet, so wie das gerade auch angeklungen ist, Schadensersatz. Doch für Christians Eltern, die zum Glück ganz gut verdienen, ist der Alltag trotzdem geprägt vom Kampf ums Geld, von der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Kostenträgern.
Du hast auf den A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L. Du hast auf den L.
Eine Unterhaltung mit Christian ist schwierig. Gesprächspartner sind daher rar. Sich über Dinge auszutauschen, von der Seele zu reden, diskutieren und von anderen gehört zu werden, ist für ihn keine Selbstverständlichkeit. Was aber nicht bedeutet, dass er keine Meinung hat zu dem, was um ihn herum in der Welt passiert. Geistig ist der 22-Jährige vollkommen fit. Seine Ansichten muss er sich aber meistens alleine bilden.
Ich finde es auch eine Frechheit, dass die Krankenkassen und die Politik für die behinderten Menschen fast nichts machen und wenig zahlen, aber für die Flüchtigen zahlen sie und machen sie alles.
Die Blicke von Christians Eltern sind eindeutig. Das Ausspielen von Minderheiten gegeneinander kommt für sie nicht in Frage. Und wenn dieser Satz eines deutlich macht, dann wie wertvoll es ist, gehört zu bekommen, Meinungen zu diskutieren, ändern oder verteidigen zu dürfen. Christian, geistig fit, sympathisch und lustig, hat dieses Privileg aber nicht, muss das meiste mit sich selber ausmachen, weil allein die Eingabe seiner beiden Sätze in den Sprachcomputer fast 5 Minuten dauerte. Buchstabe für Buchstabe. Ein Programm, das Wortvorschläge macht, beschleunigt Unterhaltungen, wenigstens ein bisschen, so Christians Vater Martin.
Man kann auch Textbausteine speichern. Also wir kommunizieren im Prinzip rein über den Facebook-Messenger, weil kann er kein Handy bedienen. Ein Messenger geht, so wie hier.
Mach einfach weiter.
Und da ist er halt ziemlich schnell dann beim Schreiben. Also relativ.
Und ein relativ großer Aufwand, um auch nur im Entferntesten an dem teilnehmen zu können, was für jeden anderen so selbstverständlich ist, wie eben eine Unterhaltung. Da kann es auch mal verbittern, wenn Computer, Joystick und spezielles Programm dafür gesucht, ausprobiert und vor allem beantragt werden muss, als wäre es etwas Besonderes, sich unterhalten zu dürfen, und vor allem ein Kostenfaktor. So wie auch beim Antrag für einen neuen Rollstuhl. Der alte war zu klein geworden, und vor der Bestellung eines neuen mussten Christian und sein Vater lernen, dass Augenhöhe für Menschen mit Behinderung als Luxus gilt.
Dann habe ich entdeckt, dass es auch eine Stehfunktion gibt. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das Kind, das wäre toll, damit der Sozial nicht mehr ausgeschlossen ist, wenn irgendwo viele Leute stehen, auch mal die gleiche Wahrnehmung zu haben. Oder wenn man einen Spaziergang durchs Oktoberfest macht, ja, nicht immer unten drin zu sitzen. Und da hat dann meine Frau wirklich mächtig dafür gekämpft, um diese Stehfunktion durchzubringen.
Bei Christians Vater kommen immer noch Emotionen hoch, wenn er davon berichtet. Seine Frau springt ein.
Die Stehfunktion alleine hatte den gleichen Preis wie der Rollstuhl an für sich. Und keiner hat es für notwendig erachtet, dass ein Mensch halt auf Augenhöhe mit anderen kommunizieren kann. Er konnte wirklich auch beim Kochen mitmachen und mithelfen, weil er ganz einfach an den Tisch gekommen ist.
Und beim Thema Essen hat Christian noch einen weiteren Punkt für die Funktion.
Mir ist die Stehfunktion auch sehr wichtig wegen meiner Verdauung.
Damit hat er nämlich Probleme, wenn er den ganzen Tag sitzt. Luxus? Für die Krankenkasse eindeutig. Die hat die Stehfunktion zwar bewilligt, die Sachbearbeiter hatten aber plötzlich ein Problem mit einem Laufgestell, mit dem Christian sich bis dahin im Haus bewegen und für eine bessere Koordination der Beine trainieren konnte.
Und die Krankenkasse hat dann am Ende gesagt, er bekommt diese Stehfunktion nur, wenn auf das Laufgestell verzichtet wird.
Der neue Rollstuhl wurde geliefert und das Laufgestell abgeholt. Mit dem bitteren Beigeschmack, dass dies bisher die einzige von der Kasse einmal bewilligte Leistung war, die wieder eingezogen wurde.
Ich habe noch Sachen hier stehen, wo ich nicht weiß, wohin damit. Wegschmeißen darf ich sie nicht, zurücknehmen wollen sie es auch nicht, ich weiß es nicht.
Der Familie von Christian geht es finanziell nicht schlecht. Viel privates Geld und noch mehr Energie fließen in alle erdenklichen Förderungen ihres Sohnes, für die sonst niemand aufkommt. Und für echten Luxus, den sie als eigentlich gut verdienende Familie auch gemeinsam genießen wollen, sind sie gerne bereit, mehr zu tun, als andere es müssen.
Also wir fahren gerne weg, weil es einfach schön ist, weil es für alle gut ist, um den Kopf relativ frei zu bekommen, weil ganz frei geht es sowieso nicht. Nur es ist ein extremer Aufwand. Dann haben wir einen Elektrorollstuhl dabei, dann haben wir den Schieberollstuhl dabei, weil wenn der ausfällt, wir brauchen eine Alternative. Das haben wir nämlich schon erlebt, das möchte ich nicht nochmal erleben, im Ausland zu stehen und man trägt ihn bloß noch. Dann haben wir einen Toilettenstuhl dabei. Ja, neuerdings habe ich jetzt einen Strandrollstuhl gekauft mit dicken Rädern, die auch schwimmen im Wasser, weil man es einfach irgendwann nicht mehr schafft, den Menschen durch den tiefen Sand zu tragen, wenn er ins Wasser möchte.
Zwei Bandscheibenvorfälle und zwei Leistenbrüche hat es in der Familie schon durch solchen Mehraufwand gegeben. Wenn man dann aber noch erklären und beantragen muss, warum man ein größeres Auto braucht, welche Reparaturen wann fällig sind und wie die Kosten im Verhältnis zur Behinderung des Sohnes stehen, dann ist es vielleicht nicht verwunderlich, wenn man eine andere Auffassung von Selbstverständlichkeiten hat. Vor allem der, dass Christian bei allen Einschränkungen, mit denen er durch die Fehler seiner Geburtshelfer leben muss, ein erwachsener junger Mann ist und kein Kostenfaktor.
Ich habe auch schon gearbeitet in der WSM-Pfennigparade von Anfang Dezember 2014 bis Ende Februar 2017.
Der Fall Christian Blumen und die Sorge, woher das Geld kommt. Wer zahlt die Heil- und Hilfsmittel? Roland Uphoff, Fachanwalt für Medizinrecht und weiterhin live zugeschaltet aus Bonn. Herr Uphoff, die Frage an Sie, woher kommt das Geld generell in Fällen wie diesen?
Also wir haben ja im Fall von Christian gesehen, wir haben ja auf der einen Seite die Versicherung eben des Krankenhauses und eben dann gegebenenfalls, wenn die Versicherung nicht zahlt oder möglicherweise die Deckungssumme nicht mehr ausreicht, eben vom letztendlich Sozialamt beziehungsweise auch von der Krankenkasse oder Pflegeversicherung. Nun hat der Christian ja zu Recht selber auch gesagt, im Prinzip ist es wirklich nicht zu verstehen, weshalb einige Heil- und Hilfsmittel nicht gewährt werden. Das liegt nun letztendlich an den sozialversicherungsrechtlichen Regelungen. Im Heil- und Hilfsmittelkatalog steht mehr oder weniger für die Kassen vorgeschrieben, dass nur in Anführungsstrichen das medizinische Notwendige und eben auch wirtschaftliche gewährt werden kann. Und ich meine, es ist so eindringlich jetzt auch beschrieben von den Eltern und das kenne ich aus vielen anderen Verfahren. Natürlich wollen diese jungen Menschen auch am Strand mit einem Rolli mal ins Wasser. Natürlich will dieser junge Mann eine Stehfunktion haben. Wir reden über Inklusion in Deutschland und wir stellen fest, dass Krankenkassen und Pflegeversicherungen durch die Einschränkung letztendlich auch des Sozialversicherungsrechts diese Möglichkeiten den behinderten Menschen nehmen. Soll heißen, Krankenkassen und Pflegeversicherungen sind da sehr eingeschränkt, sozusagen eintrittspflichtig und im Grunde bleibt den Eltern nur der Weg, es entweder selber zu bezahlen oder, was so auch aus dem Sachverhalt jetzt so abzulesen ist, warum verklagen die Eltern von Christian nicht jetzt noch das Krankenhaus auf Kostenübernahme des Strandrollis, auf Kostenübernahme des Stehtrainers oder? Ich denke, das wäre noch möglich.
Letztes Jahr ist ja das Patientenrechtgesetz novelliert worden. Ist das eine Hilfe für die Familie?
Nein, es ist auch in der medizinjuristischen Diskussion im Grunde klar, das Patientenrechtegesetz hat die Patientenrechte nicht gestärkt, sondern das Patientenrechtegesetz hat im Grunde nur das in Gesetzesform gegossen, was in den letzten 10, 15, 20 Jahren von den Gerichten in Deutschland eh schon ausgeurteilt wurden. Also das Patientenrechtegesetz ist im Grunde alter Wein in neuen Schläuchen. Da ist viel Publicity drum gemacht worden und auch die Ärzteschaft hat da durchaus auch Publicity gemacht, aber unterm Strich hat das Patientenrechtegesetz keine Stärkung der Patientenrechte gegeben. Es gibt einige, ich sag mal, leichte Verbesserungen. Die Kassen sind jetzt aufgefordert, schneller zu bescheiden, also auf Anträge dann auch eine Entscheidung mitzuteilen. Aber unterm Strich ist das, wie ich finde, eine Nullnummer gewesen.
Wenn man sich die Eltern von Christian anschaut, was die alles leisten, von zwei Bandscheibenvorfällen und zwei Leistenbrüchen, hat unser Reporter Johannes von Kreitz gerade berichtet, haben die Eltern von Kindern mit einer Behinderung eigentlich den Anspruch, öfter auf Kur gehen zu können?
Also auch das ist letztendlich im Gesetz klar geregelt. Und auch da ist Dreh- und Angelpunkt, ist das medizinisch notwendig oder ist das nicht medizinisch notwendig, wenn ein Mitglied einer Krankenkasse oder einer Pflegeversicherung oder einer Rentenversicherung eben mehrere Erkrankungen, Klammer auf, Bandscheibenfälle hat, Klammer zu, dann kann er mehrfach zur Reha fahren. Es gibt keine Sonderregelung für Eltern mit behinderten Menschen, was jetzt diese Reha- oder Kurmaßnahmen angeht.
Der Fall Christian Blum und die Sorge ums Wohlbefinden, das der Eltern und das des Kindes natürlich. Das war live zugeschaltet aus Bonn der Fachanwalt für Medizinrechte Roland Uphoff. Vielen Dank, Herr Uphoff.
Vielen Dank auch nach München.